Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Immer Zungenreden auseinandersetzen. Und ich möchte, bevor wir das Thema biblisch behandeln, an den Anfang meine 15 Thesen zum Thema Sprachenreden in der Bibel einfach so mal hinstellen. Die Reformation hat ja begonnen mit 95 Thesen, bekanntlich am 31. Oktober 1517, aber das soll man nicht irgendwie falsch verstehen. Thesen sind einfach mal Behauptungen, und das war auch damals bei der Reformation so, die 95 Thesen waren Behauptungen, die Luther aufgestellt hatte, und darüber wollte er dann mit seinen Studenten diskutieren im Licht der Bibel. Also das sind einfach Behauptungen, ich habe bewusst kaum irgendwelche Bibelstellen hier erwähnt. Wir wollen nachher das Thema biblisch durcharbeiten und dann sehen wir, was von den Thesen noch übrig bleibt. Erste These: Bei der Gabe der Sprachenrede in der Bibel handelt es sich um eine übernatürliche Gabe von Gott. Das können wohl alle Christen akzeptieren. Zweitens: Der Heilige Geist vermittelte die Fähigkeit zur Sprachbeherrschung und zur korrekten Aussprache. Hier könnte es schon Diskussionen geben. Drittens: Beim Sprachenreden in der Bibel handelte es sich nicht um ein Gestammel oder um unartikulierte Laute, sondern um wirkliche Sprachen. Also mit Sprachen meine ich Sprachsysteme, die in sich geschlossen sind, ob es nun Menschensprachen sind oder Engelsprachen, das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind einfach nicht irgendwelche unartikulierte Laute, sondern in sich geschlossene Sprachsysteme. Viertens: Die Bezeichnung Zungenreden ist eine falsche Wiedergabe von englossais lalein. Korrekt muss man übersetzen mit Sprachenreden bzw. Fremdsprachenreden. Fünftens: Die biblischen Sprachenredner beherrschten die jeweilige Fremdsprache aktiv, ohne sie jemals zuvor gelernt zu haben. Sechstens: Auch der Akzent war jeweils korrekt, sodass die biblischen Sprachenredner selbst bestimmte Dialekte beherrschten. Siebtens: Die biblischen Sprachenredner wirkten nicht als Medien. Ihr Bewusstsein war nicht eingeschränkt und ihr Verstand nicht ausgeschaltet. Achtens: Die biblischen Sprachenredner waren sich daher auch immer dessen, was sie sagten, voll bewusst. Sie waren ja die Redenden mit Hilfe des Heiligen Geistes. Neuntens: Die biblischen Sprachenredner waren beim Sprechen in einem nüchternen Zustand der völligen Selbstkontrolle. Zehntens: Diese übernatürliche Sprachengabe sollte insbesondere dem Volk Israel bezeugen, dass mit Pfingsten, in Apostelgeschichte 2, ein neues Zeitalter das Zeitalter der Mission begonnen hat. Gott spricht nun nicht mehr lediglich in einer Sprache zu einem Volk, Hebräisch, sondern in vielen Sprachen zu allen Völkern. Elftens, die Sprachenrede hatte nur einen Sinn, wenn die Anwesenden den Inhalt verstehen konnten. Falls die Anwesenden die jeweilige Fremdsprache nicht verstanden, musste für Übersetzung gesorgt werden, weil das Phänomen an sich nicht erbaulich war. Zwölftens, nicht alle Christen der Anfangszeit konnten in Sprachen reden, sondern nur gewisse, die in Gottes souveräner Auswahl die Gabe bekommen hatten. Dreizehntens, es gab nur einen Typ von Sprachenrede in der Bibel. Bei der Sprachenrede von Apostelgeschichte 2 handelte es sich um dasselbe Phänomen wie in 1. Korinther 12 bis 14. Das darum, weil es Ausleger gibt, die sagen, das seien verschiedene Typen. Apostelgeschichte ist ein Typ von Sprachenrede, 1. Korinther 12 bis 14 ist etwas anderes. 14. Die biblische Sprachenrede sollte allmählich verklingen und im Gegensatz zu verschiedenen anderen Gaben nicht bis zur Wiederkunft Christi bleiben. Damit ist aber noch nichts gesagt über den Zeitpunkt des Verklingens. 15. Das heutzutage propagierte und von Tausenden praktizierte Zungenreden entspricht nicht dem biblischen Phänomen der Sprachenrede. Das ist natürlich ein hartes Stück, aber das hängt sehr eng zusammen mit der dritten These. Denn heute, was von Tausenden praktiziert wird, ist ein Gestammel oder unartikulierte Laute. Aber wenn wir dieses Thema durcharbeiten werden, hoffe ich zu zeigen, dass es immer wirkliche Sprachen und wirkliche Artikulation war. Gut, das sind einfach Behauptungen, so an den Anfang gestellt, und jetzt wollen wir das wirklich gründlich durcharbeiten und sehen, ob das wirklich einer Prüfung standhält. Es ist immer gut, wenn man ein biblisches Thema angeht, dass man sich alle verfügbaren Bibelstellen zum Thema versammelt, zusammenbringt, um dadurch dann wirklich einen Überblick zu bekommen. Im Fall von unserem Thema gibt es nur 6 Stellen in der Bibel. Das macht das Thema eigentlich von dem her etwas einfach. Nur 6 Stellen. Also den Überblick werden wir eigentlich recht bald bekommen. Und zwar so, eine Stelle nur im Alten Testament und 5 Stellen im Neuen Testament. Jesaja 28, 11 und 12. Gott spricht hier, ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er, Gott, zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, dies ist die Ruhe, schaffet Ruhe dem Ermüdeten und dies die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Der Ausdruck stammelnde Lippen muss ich vielleicht erklären. Lippen, das hebräische Wort Safa, ist ein normaler Ausdruck für eine Sprache. Genauso wie das hebräische Wort Lashon, das Zunge heißt. Lippe, Zunge, das sind die Wörter für Sprachen. Hier wird gesprochen über stammelnde Lippen. Eine übliche Bezeichnung für Fremdsprachen. Wenn man zum ersten Mal eine Sprache hört, die man noch nie gehört hat, hat man das Gefühl, die Leute babbeln. Ich war vor kurzem an einem Tamilentreffen für einen Vortrag. Das ist unglaublich, wie die reden. Also da versteht man diesen Ausdruck stammelnde Lippen sehr gut. Und das wird auch noch bestätigt, denn diese Stelle wird im Neuen Testament zitiert von dem Apostel Paulus in 1. Korinther 14. Und das macht auch deutlich, viel deutlicher, worum es eigentlich hier geht. Also in Verbindung mit dem Thema Sprachenreden, 1. Korinther 14, kommt das Zitat aus Jesaja in Vers 21. Es steht in dem Gesetz geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und dann erklärt der Apostel Paulus weiter, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Also wir sehen, der Wortlaut des Zitats ist ein bisschen anders als im Hebräischen, weil hier im Neuen Testament eine griechische Übersetzung zitiert wird von dem hebräischen Text in Jesaja. Übrigens sagt Paulus, es steht in dem Gesetz geschrieben, aber Jesaja steht ja in den Propheten, würde man sagen. Nun, der hebräische Ausdruck Torah, Gesetz, wird verschieden gebraucht. Im engeren Sinn für das Gesetz vom Sinai. Etwas weiter, in einem weiteren Sinn, für alle fünf Bücher Mose. Und in einem noch weiteren Sinn für das ganze Alte Testament. Darum wird eben hier das Gesetz in diesem weitesten Sinn zitiert mit Jesaja. Gott kündigt also alttestamentlich an, er werde einmal durch fremde Sprachen zu Israel sprechen. Aber leider werden sie auch dann nicht auf ihn hören. Und die Auslegung des Heiligen Geistes in 1. Korinther 14, 22 ist die, wegen dieser Aussage in Jesaja können wir sagen, die Sprachen sind ein Zeichen für solche, die nicht glauben. Gut, das mal einfach so als Feststellung. Dann gehen wir zu Markus 16, Vers 15. Im Zusammenhang geht es um den Auferstandenen. Jesus Christus am dritten Tag auferstanden aus den Toten. Er spricht zu den 11 Aposteln und sagt ihnen ab Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Also, diese Stelle können wir einfach so zusammenfassen. Ankündigung des Sprachenredens durch den Herrn Jesus. Das Sprachenreden soll jetzt dann kommen. Wir gehen weiter in der Heilsgeschichte, in der richtigen Reihenfolge, zeitlichen Reihenfolge und kommen zur Erfüllung, zur ersten Erfüllung in Apostelgeschichte 2. Ich lese da ein paar Verse aus Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation, derer, die unter dem Himmel sind. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Mundart, griechisch Dialektos, sie reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther, also Persien, und Meder, das Gebiet der Kurden, und Elamiter, und die Bewohner von Mesopotamien, Irak, Syrien, und von Judäa, und Kappadokien, Pontus und Asien, und Phrygien und Pamphylien, Türkei, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber mit den Elfen aufstehend erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und nehmet zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des Tages, also erst 9 Uhr morgens. Da trinkt man höchstens Kaffee und nimmt ein bisschen Gipfeli. Also wenigstens heute machen wir es so. Denn es ist die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und so weiter. Also hier finden wir die Erfüllung der Prophetie über fremde Sprachen in Jesaja 28 und Markus 16. Und wir haben hier übrigens genau die Situation, Gott spricht durch fremde Sprachen zu Israel. Denn wir haben hier das Pfingstfest, das Shavuot-Fest, das war ein jüdisches Fest, und da musste man laut der Tora nach Jerusalem zum Tempel kommen. 3 Feste im Jahr gab es, wo alle männlichen, man hat das dann so festgelegt, ab 13, Jungs ab 13, die müssen mitmachen, nach Jerusalem kommen. Frauen waren nicht verpflichtet, weil sie eben mit den Kindern oft nicht so flexibel sind. Das ist der Grund. Aber schon erwünscht. Gott nimmt Rücksicht auf Familie und Kindererziehung. Also, 3-mal im Jahr, nämlich an Pessach, Passa, Shavuot, Pfingsten und Sukkot, Laubhüttenfest im Herbst, musste man nach Jerusalem kommen. Und da kamen sie eben oft auch von weit her aus der ganzen damaligen Welt nach Jerusalem. Und diese Auslandjuden hörten nun plötzlich die Botschaft Gottes in den Sprachen, von woher sie kamen. Und zwar haben wir gesehen, sogar in ihren Dialekten. 2-mal haben wir das Wort Mundart gefunden. Also, Erfüllung. Übrigens, 3000 sind zum Glauben gekommen. Aber wenn man damit rechnet, dass es eben Hunderttausende gab, damals in Jerusalem, dann war das nur ein kleiner Rest, der glaubte. Die große Masse kam nicht zum Glauben. Gut, ich meine, 3000 ist schon nicht schlecht. Aber ich will damit sagen, das Volk Israel als Volk ist nicht einfach umgekehrt und hat rechts und kehrt gemacht. So hat sich Jesaja erfüllt, ich will zu dieser Nation sprechen in anderen Sprachen und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Dann ein nächstes Ereignis, Apostelgeschichte 10. Der Zusammenhang ist ganz wichtig. In Apostelgeschichte 10 kommt ein römischer Hauptmann, der gottesfürchtig war, zum Glauben an Jesus als den Messias. Also ein Nicht-Jude, der überhaupt kein jüdisches Blut hatte, wird gläubig an den Messias Jesus. Und zwar dadurch, dass Petrus zu ihm nach Hause kommt und bei ihm zu Hause predigt. Und da lesen wir Apostelgeschichte 10, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Das war sehr ungewöhnlich, die ganze Sache. Petrus ist nämlich nie in seinem Leben in das Haus eines Nichtjuden gegangen. Nach rabbinischer Lehre war das auch verboten, denn dadurch kam man in Gefahr, dass man plötzlich unreine Dinge essen musste und so weiter. Also mit denen gar keinen Kontakt haben, gar nicht ins Haus gehen. Und Gott musste durch eine Vision Petrus überzeugen, dass er gehen soll zu Cornelius. Also schon das war ein gewaltiger Schritt, zu diesen Nichtjuden überhaupt nach Hause zu gehen. Und die werden sofort gläubig, wenn sie das Evangelium hören. Bekommen sofort den Heiligen Geist und beginnen auch in Sprachen zu reden und Gott erheben. Und diese gläubigen Juden, die mit Petrus gekommen waren, die gerieten außer sich. Man konnte nämlich damals gar nicht glauben, dass diese Nichtjuden, dass die von Gott einfach so akzeptiert werden und den Heiligen Geist bekommen, ohne dass sie zuerst durch ein Taufbad Juden würden. Aber die merken, die haben den Heiligen Geist bekommen, sind gar nicht getauft worden. Und im Gegensatz dazu, in Apostelgeschichte 2, an Pfingsten, da mussten ja die Juden zuerst sich bekehren, taufen lassen und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Das steht so in Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, also bekennt eure Schuld, kehrt um, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also die Reihenfolge ist klar: Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Und hier bei den Römern haben wir Buße und Glauben, noch während dem Hören des Evangeliums, Empfang des Heiligen Geistes und dann Taufe. Wird alles auf den Kopf gestellt, was man früher meinte, das sei Regel. Und warum? Weil Gott den Juden zeigen wollte, dass er die Nichtjuden akzeptiert, ohne dass sie ins Judentum übertreten müssen. Und dass es bei ihnen sogar noch einfacher geht als bei den Juden. Das war der Punkt. Bei den Samaritern, vielleicht auch zur der Vollständigkeit halber, die Samariter kommen ja zum Glauben in Apostelgeschichte 8. Und dort ging es so, die taten Buße und glaubten, sie wurden getauft und bekamen nicht den Heiligen Geist. Erst als Petrus und Johannes, die beiden Apostel von Jerusalem, kamen und ihnen die Hände aufgelegt haben, Handauflegung, dann bekamen sie viertens den Heiligen Geist. Grund: Die Samariter und die Juden waren zutiefst verfeindet. Hätten die Samariter einfach den Heiligen Geist so bekommen, hätte das die erste Kirchenspaltung gegeben. Denn die Samariter hätten sich gesagt: Wir sind Christen, für uns, wir haben mit den Juden aus Jerusalem überhaupt nichts zu tun. Die brauchen wir auch gar nicht. Aber nein, da mussten Petrus und Johannes kommen, Hände auflegen Aus dem Judentum ist die Handauflegung sowieso etwas Wichtiges, Bekanntes. Die Smicha ist übrigens nicht einfach so Händchen auflegen, sondern aufdrücken. Damit gewissermaßen die Person gibt das ganze Gewicht auf die andere Person über. So bei den Opfern. Der Schuldige überträgt seine Schuld auf das unschuldige Opfer zum Beispiel. Oder Mose drückt seine Hände auf den Kopf von Josua, 5. Mose 34, um seine ganze Autorität auf ihn zu übertragen. Er wird Nachfolger. Also Handauflegung gleich Identifikation. Die Samariter mussten sich identifizieren mit den gläubigen Juden und erst dann bestätigte Gott ihren Glauben mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das sind also Spezialfälle. In Apostelgeschichte 10 ist der Normalfall geschehen, denn in Epheser 1, Vers 13 und 14 heißt es in diesem Lehrbrief: Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt. Das ist der Normalfall. Aber so haben wir diese drei Sonderfälle. Und das zeigt nun, Apostelgeschichte 10 ist ein ganz entscheidender Wendepunkt. Nichtjuden, Heiden, die gar kein jüdisches Blut hatten. Die Samariter hatten ja immerhin noch ein bisschen israelitisches Blut von den 10 Stämmen. Die nehmen das Evangelium an, werden Christen, ohne Juden zu werden, und sie sprechen in Sprachen. Also heilsgeschichtlich ein Wendepunkt. Apostelgeschichte 10 habe ich darum zusammengefasst: Die Nationen nehmen das Evangelium an. Und wir kommen schon zur 5. Stelle, Apostelgeschichte 19. Paulus in Ephesus, in der Türkei. Ich lese ab Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Wir haben hier einen hochinteressanten Fall. Johannes Jünger. Jünger von Johannes dem Täufer. Die hatten sich damals taufen lassen, als Johannes der Täufer ankündigte, dass jetzt der Messias kommen wird. Sie haben Buße getan und sich bereit gemacht für den Messias, der kommen sollte, um zu herrschen. Nun, diese Johannesjünger trifft Paulus in der Türkei an und fragt ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist? Oh, das ist ganz etwas Neues für uns. Ist der Heilige Geist gekommen? Ist er ausgegossen worden? Und Paulus erklärt ihnen, das war vorbereitend, was Johannes der Täufer gemacht hatte. Man sollte glauben an den lebendigen Messias, der da unter ihnen ist. Aber jetzt ist es so, dieser Messias ist gekreuzigt worden und wieder auferstanden. Und er hat eine neue Taufe eingesetzt. Das ist die Taufe auf seinen Tod, nach Römer 6. Wer sich also jetzt auf den Namen Jesu taufen lässt, der lässt sich auf einen gestorbenen und auferstandenen Messias taufen. Das war für sie neu. Also heilsgeschichtlich waren sie noch auf alttestamentlichem Fundament und traten jetzt über auf neutestamentlichen Boden. Und da kommt wieder das Zeichen der Sprachenrede. Also darum habe ich das zusammengefasst. Johannes Jünger werden Christen. Vom Alten Testament gehen sie über zum Neuen Testament. Deutlich ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt. Und nun kommt die 6. Stelle, und das ist die ausführlichste, wo wir am allermeisten Informationen finden über das Phänomen der Sprachenrede. Ich will jetzt nicht die 3 Kapitel vorlesen. Das kann man zu Hause tun. Aber die Situation ist die, ein Brief an eine Gemeinde in Griechenland. Ganz neue Situation. Übrigens, Griechenland, Korinth war so, etwa 60% der Bevölkerung waren Sklaven. Also der große Teil dieser Stadt stammte aus der tiefsten Unterschicht. Was Paulus auch betont in 1. Korinther 1, seht auf eure Berufung, Brüder, nicht viele Edle, nicht viele Weise, sondern das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott auserwählt. Und diese Korinther kannten die Gabe der Sprachenrede, aber in ihren Gemeindezusammenkünften gab es einiges an Chaos. In jeder Beziehung. Die gingen miteinander vor Gericht, wenn sie Probleme hatten miteinander. Und die nahmen das Abendmahl ganz unwürdig, warteten nicht mal auf die anderen, sondern aßen alles weg. Also ganz schreckliche Zustände. Und auch in den Gemeindezusammenkünften selbst gab es sehr viel Verwirrung und Durcheinander. Und so finden wir diese Kapitel 12 bis 14 als Kapitel der Belehrung und Korrektur. Belehrung und Korrektur, das ist der Hintergrund. Und da wird sehr viel gesprochen über Sprachenrede. Jetzt, wenn wir so mal die Übersicht haben, als Bestandesaufnahme, ist noch Folgendes zu beachten. 1. Mose 2, da haben wir die Entstehung der menschlichen Sprache. Adam wurde am sechsten Tag erschaffen, und zwar als ein Mensch mit voll ausgestatteter Sprachfähigkeit. Der hat also nicht wie ein Baby zuerst sprechen lernen müssen, zuerst lallen. Das ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Phase, das Lallen. Es ist nämlich so, dass die Kinder, die ganz, ganz kleinen Babys, die können alle möglichen Laute produzieren. Und zwar alle Laute, die es in allen Sprachen der Welt gibt, im Prinzip. Die können das. Aber dann ist es so wichtig, dass die Eltern mit den Kleinkindern sprechen. Mütter und Väter. Und dann hören sie eine Auswahl aus diesen vielleicht 600 Lauten, die es in allen Sprachen gibt. Die Bausteine der Sprachen. Und sie hören einen Teil davon, je nach Sprache, sagen wir 20, 30 bis 80, 90, 100 Laute. Aus diesen 600. Da hören sie also die immer wieder und dann merken sie, die sind unseren Eltern besonders wichtig. Und dann beginnen sie besonders diese Laute nachzuahmen und die anderen verlieren sich wieder. Und dadurch lernen sie dann die Muttersprache perfekt und ohne Akzent zu sprechen. Aber wenn sie dann älter sind und versuchen, eine Fremdsprache zu sprechen, dann haben sie so Mühe mit gewissen Lauten. Das ist vorbei. Die Möglichkeit für alle Laute, die ist gegeben in ganz, ganz jüngsten Alter. Dort ist es ideal, um zu lernen. Aber nachher wird das ein bisschen schwieriger. Gut, also Adam musste das nicht mehr so lernen, sondern er ist erschaffen worden mit der Kenntnis eines ganzen Sprachsystems, mit der Kenntnis des ganzen Vokabulars, das er brauchte, und er konnte sprechen und verstehen und sogar noch wortschöpferisch tätig sein. Er konnte nämlich allen Tieren Namen geben, also neue Wörter erfinden. Und zwar abgeleitet aus dem Sprachsystem, das er schon hatte. Das war also nicht reine Fantasie, sondern abgeleitet aus dem Sprachsystem. Nicht wahr, wenn man in uns im Deutschen neue Wörter erfinden musste, für Dinge, die es früher nicht gegeben hatte, sagen wir zum Beispiel Flugzeuge, dann hat man nicht irgendwie ein neues Wort erfunden, wie sagen wir Dada, sondern Flug, das hat zu tun mit Fliegen, und Zeug, eben weil es so ein Ding ist. Oder man nimmt Wörter aus anderen Sprachen, vorzugsweise aus Lateinisch oder Griechisch, und macht neue Wörter. Aber wirklich Wörter erfinden, das tut man normalerweise nicht. Gut, also Adam war auch dazu fähig und sogar fähig zur Poesie. Er hat nämlich, als er Eva zum ersten Mal gesehen hatte, hat er gleich gedichtet. Ja, da hat Romantik begonnen. Gut. Gott ist also der Erschaffer der menschlichen Sprache. Das ist ganz wichtig. Es ist ein heidnisches Denken, das heute gelehrt wird an den Schulen. Alles hätte sich von selber entwickelt. Und damit schließlich auch die menschlichen Sprachen. Man stellt die Sprachen der Menschen hin als Erfindung des Menschen und verbindet darum menschliche Sprachen direkt mit Unvollkommenheit. Aber was wir sehen ist in der Bibel, Sprache ist Gottes Werk. Das ist ganz wichtig, denn in der Philosophie gibt es das Argument, die Bibel kann gar nicht Gottes Wort sein. Denn die Bibel ist in menschlichen Sprachen geschrieben worden, Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und damit sind es unvollkommene Sprachen und unvollkommene Sprachen können gar nicht Gottes vollkommene Gedanken ausdrücken. So wird argumentiert. Aber wir müssen das Ganze umdrehen und zeigen, nein, die Sprache ist eine Erschaffung Gottes, ist Gottes Werk. Und darum hat Gott ein System geschaffen, mit dem alle seine Gedanken wirklich ausgedrückt werden können, sodass sie richtig und vollkommen sind. Gut, und dann kommt 1. Mose 11. Zunächst hatten wir ja nur eine Sprache. Welche das war, erfährt man am nächsten Bibelstudientag in Aarau im Juni. Muss ja auch noch Überraschung geben, oder? Aber was ist in 1. Mose 11 beim Turmbau von Babel geschehen? Gott hat die Sprache verwirrt. Aber verwirren heißt dort Folgendes: Gott hat den verschiedenen Familien und Stämmen hat er eine neue Sprache eingegeben. Und die konnten sie sofort unmittelbar beherrschen. Aber die ursprüngliche Sprache nicht mehr. Und immer nur eine. Und so kam es dann zur Zerstreuung und Bevölkerung der Welt. Aber auch dort ist es wichtig, die Sprachen sind Gottes Werk. Allerdings, Gott hat damals nicht diese über 6000 Sprachen geschaffen, die es heute gibt. Heute zählt man über 6000 Sprachen ohne Dialekte. Es wächst jedes Jahr ein bisschen die Zahl, weil man wieder neue Stämme entdeckt und damit auch neue Sprachen. Gut, was Gott geschaffen hat, das sind die Grundsprachen, aus denen dann durch Dialektbildung und so weiter neue Sprachen entstanden sind. Zum Beispiel aus dem Latein ist ja Französisch, Spanisch, Italienisch, das sind im Grunde genommen eigentlich Dialekte, oder? Aber so weit entfernt voneinander, dass man nicht mehr Dialekte sagt, sondern Sprachen. Aber die haben nachweislich, das kann man mit schriftlichen Dokumenten nachweisen, einen gemeinsamen Ursprung. Aber was man nicht nachweisen kann, ist, dass alle Grundsprachen der Welt auf eine Sprache zurückgingen. Das kann man nicht. Man kann zum Beispiel die indogermanischen Sprachen kann man auf eine oder mehrere Grundsprachen zurückführen, die semitischen Sprachen auf eine oder mehrere Grundsprachen, aber nicht alle Sprachen der Welt kann man auf eine zurückführen. Das bedeutet, Gott hat am Anfang verschiedene neue Sprachen nebeneinander erschaffen. Und von denen aus haben sich die über 6000 Sprachen von heute entwickelt. Aber auch da wieder eigentlich ein Sprachwunder. Das Phänomen des Sprachenredens. Denn diese Menschen konnten plötzlich eine neue Sprache beherrschen. Sprachsystem und Vokabular. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Sprachliche und exegetische, das heißt Auslegungshinweise. Zunächst zum Wort Glosse. Das bedeutet, das im Neuen Testament eben vorkommt, im Grundtext, wenn es um Zungen oder Sprachenreden geht. Das Wort Glosse heißt Zunge als Organ. Also als Organ des Schmeckens und des Sprechens und man kann auch andere Dinge damit machen. Dann haben wir eine zweite Bedeutung, Sprache oder Fremdsprache. Das ist wie wir Französisch, Langue, man hat auch nur ein Wort für das Organ im Mund und für eine Sprache oder Fremdsprache, Langue, oder Englisch Tongues, Tongue. Tongue, Zunge und Sprache. Jetzt haben wir als zweiten Punkt diese Wendung, Glossais Lalein, in Zungen sprechen. Oder Glossae Lalein, in einer Zunge sprechen. Aber das sollte man eben nicht übersetzen, Zunge, denn das weist ja hin aufs Organ, sondern es geht um eine Sprache, die gesprochen wird. Und wenn man nämlich übersetzt mit Zungen reden, dann weckt das irgendwie die Assoziation, das ist, die Zunge wirbelt da irgendwie im Mund herum und bewirkt irgendwelche unartikulierte Laute. Das ist also eine falsche Konnotation, eine falsche Verbindung. Man sollte übersetzen, Fremdsprachen sprechen, dann weiß man, worum es geht. Hat also nichts zu tun mit Akrobatik der Zunge, sondern es geht darum, um ein Sprachsystem praktisch anzuwenden. Das ist die Erklärung zur These 4. Wichtig, Markus 16, Vers 17 spricht über neue Sprachen. Der Jesus kündigte an, sie werden in neuen Sprachen reden. Jetzt gibt es die Auffassung, beim Sprachenreden handelt es sich um neue Sprachen, die es früher nicht gegeben hat. Also sicher nicht um menschliche Sprachen, die man bisher gesprochen hat. Nun ist das schön im Griechischen, da gibt es mehr als ein Wort für neu. Hier steht das Wort Kainos und eben nicht Neos. Neos meint etwas Neuartiges. Etwas, das frisch gekommen ist. Würde der Herr sagen in neuen Sprachen mit Neos, dann wären es Sprachen, die es früher nicht gegeben hat. Aber Kainos heißt neu, in dem Sinn, dass es neu ist für die Sprechenden, aber nicht, dass das neu entstanden ist. Nicht neuartige Sprachen, sondern neu eben für die, die das sprechen werden. Dann Apostelgeschichte 2, Vers 8 und 11, da haben wir diese beiden Stellen gefunden, die von Mundart sprechen, Dialektos. Die Menschen, die da kommen aus aller Welt, sagen, wir hören sie in unserer eigenen Mundart, in unserem Dialekt oder in unseren Sprachen. Und das macht deutlich, es handelte sich damals um wirkliche gesprochene Sprachen, die existierten in der Welt, die durch die Jünger da in Apostelgeschichte 2 plötzlich beherrscht wurden. Und auch in Apostelgeschichte 10 handelt es sich um verständliche Sprache, denn die Juden, die mit Petrus gekommen waren, heißt es, gerieten außer sich, indem sie hörten, in Sprachen reden und Gott erheben. Also sie wussten bereits, was sie sagten. Es wird ja nicht gesagt, welche Sprache sie gesprochen haben. Aber es wäre denkbar, dass sie Hebräisch oder Aramäisch, das waren die typisch jüdischen Sprachen, gesprochen haben. Und die waren überwältigt. Wie können Heiden, die doch nichts, keine Ahnung haben vom Hebräischen Alten Testament, wie können die plötzlich Hebräisch beten oder Aramäisch beten? Also sie hörten sie in anderen Sprachen Gott erheben. Also die Anwesenden haben da etwas mitbekommen. Und auch in Apostelgeschichte 2 wird ja ausdrücklich gesagt, wie hören wir sie die großen Taten Gottes reden. 2 Vers 11. Wie hören wir es die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Man hat also verstanden, was sie mit der Sprache als Botschaft rüberbringen konnten. Übrigens gibt es Ausleger, die sagen, Apostelgeschichte 2 war nicht ein Sprechwunder, sondern ein Hörwunder. Also das Wunder war nicht, dass die Jünger verschiedene Sprachen hätten sprechen können. Die haben einfach in ihrer Sprache gesprochen. Aber die Leute, die gekommen sind, die haben das automatisch in ihrer Sprache verstanden. Nun, das haben wir dann begründet mit, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes, in unseren Sprachen reden. Aber man liest dann wirklich nicht genau. Denn Kapitel 2, Vers 4, dort heißt es ausdrücklich, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also war es ganz klar, ein Sprechwunder. Und zum Ausdruck in Apostelgeschichte 2, Vers 4, der nächste Punkt auf dem Blatt. Der Heilige Geist bewirkte die korrekte Aussprache. Wir haben dort im Grundtext das Wort apophthengomai, aussprechen oder ansprechen. Es hat verschiedene Bedeutungen. Aber dieses Wort kann gebraucht werden, gerade mit Bezug auf den lautlichen, klanglichen Aspekt der Sprache. Ich habe darauf verwiesen, auf ein neueres sprachwissenschaftliches Lexikon zum griechischen Neuen Testament von Lau Naida, Greek English Lexikon, und er betont gerade diesen Bedeutungsaspekt von aphthengomai. Also aussprechen, prononcieren. Das Wort prononcieren. Also der Heilige Geist hat ihnen die Aussprache, also die Prononcierung gegeben. Darum konnten sie sogar Dialekte sprechen. Es ist ja so, die Sprachen sind ja Barrieren zwischen den Völkern. Aber die kann man mit Übung und viel Arbeit kann man die überwinden. Aber der Dialekt ist vielleicht noch eine stärkere Barriere. Wo so nicht mal Fremdsprachige, die freuen sich, wenn jemand ihre Sprache spricht. Und die finden dann den Akzent oftmals charmant. Also wenigstens die Deutschschweizer finden das von den Welschen, aber nicht unbedingt umgekehrt. Aber man freut sich eigentlich, wenn jemand eine Fremdsprache spricht. Aber jetzt sagen wir, geht ein Zürcher ins Wallis. Und was ist der? Der ist nicht einfach so ohne Problem akzeptiert, sondern der ist ein Grüezi. Ja, das sind die Grüezi, die von Zürich. Die sagen immer Grüezi, wenn sie guten Tag sagen. Also die können auch nicht den Dialekt, normalerweise den Dialekt nicht genau übernehmen, und darum bleibt eine Distanz. Also wenn man den Klang des Dialekts erreicht, dann kann man in eine Sprachgruppe oder eine Dialektgruppe kann man eindringen. Aber man schafft es normalerweise nicht und darum bleibt eine Barriere. Ein Zürcher im Wallis, der bleibt einfach jahrelang ein Grüezi. Aber hier haben wir, der Heilige Geist hat ihnen sogar die Fähigkeit gegeben, Dialekte zu sprechen und auch den lautlichen, klanglichen Aspekt der Sprache perfekt mitgegeben. Dann ein Hinweis zu 1. Korinther 13, Vers 1. Wir haben noch eine Minute. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Hier werden Engelsprachen erwähnt. Und es stellt sich die Frage, kann man jetzt ableiten, dass Sprachenreden auch Engelsprachen umfasste? Und davon mehr nach der Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Zungenreden.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere R-O-G-E-R L-I-E-B-I.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.